Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Ich würde mich mal gerne wieder über die großen Themen des Lebens unterhalten.
Ah, Bier.
Das kommt heute eigentlich so fast auch vor, ja?
Fast auch, ja. Eigentlich. Das sind mir zu viele Füllwörter.
Das müssen wir mal schauen. Mir geht es um, also die großen Fragen des Lebens sind ja immer so, was kommt nach dem Tod zum Beispiel, ist eine Frage. Dann
nix.
Wie soll ich leben?
Gut.
Okay, gut. Und wo kommen wir her?
Ah, das weiß eh keiner.
Und damit gibst du dich zufrieden?
Ich glaube, damit kommt man gut durchs Leben. Aber es sind interessante Fragen, über die man deutlich mehr reden könnte.
Ja, und ich finde, gerade die Frage, wo kommen wir her, die beschäftigt einen ja schon ziemlich so. Oder die Menschheit im Allgemeinen hat sich da viele Gedanken drüber gemacht. Wie hat alles angefangen und wo kommen wir halt her? Und ich finde es interessant, dass wir haben jetzt ja auch als Menschen des 21. Jahrhunderts haben wir da ja auch unsere Antworten auf alle diese Fragen. Und ich finde, also jetzt nach dem Tod ist diese Standardantwort der Wissenschaft, ist wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast. Spannend, dass du auf die Frage, wie sollen wir leben, hast du gesagt, gut. Das ist ja eigentlich spannend, weil das ist ja eigentlich keine wissenschaftlich beantwortbare Frage. Das ist ja eine Frage der
Moral.
Der Moral, der Religion, der Philosophie.
Ja, eine Wertnorm, die man sich da eben dann persönlich oder auch gesellschaftlich raussuchen kann.
Ja, genau. Aber das kann man nicht irgendwie messen oder also bei was kommt nach dem Tod, da würde halt einfach die Biologie sagen, okay, dann kommen die Regenwürmer und fressen uns. Und dann die Wahrscheinlichkeit und unser Strom ist einfach, ist einfach nur Gehirn. Nee, unser Gehirn ist einfach nur Strom.
Strom muss ich jetzt schon wieder an Kreislauf denken, den Kreislauf des Lebens.
Auch gut. Und bei der Frage, wo wir herkommen, die beantwortet ja irgendwie die Physik heutzutage.
Der Urknall?
Ja.
Ja, gut. Und also die Frage, das finde ich eher ist die Frage, wie hat alles begonnen? Die Frage, wo kommen wir her, ist eher die Frage, warum gibt es Leben? Was natürlich jetzt physikalisch oder biologisch oder chemisch eine Folge des Urknalls und der Planetenbildung und so weiter ist. Aber dass es dann tatsächlich so zu einem Menschen kommt oder zu den Menschen auf diesem winzigen Planeten Erde irgendwo.
Ja, okay,
das ist ja eher so die Frage, wo kommen wir her? Also wo kommt das Leben auch her? Gibt ja auch Theorien, dass zum Beispiel das Leben eigentlich außerirdisch ist und dann durch irgendeinen Meteoriten auf die Erde gelangt ist.
Ja, und ich sage jetzt mal so, wenn du es mir nicht 100% genau erklären kannst, warum es da Menschen gibt und da ein logischer Fehler ist, dann muss es Gott geben. Also ich kenne Leute, die so argumentieren, die glauben, die sagen, in der ganzen Begründung von der Evolutionsbiologie, da gibt es eine Stelle, die du nicht 100% gut erklärt hast, also Gott. Und das macht mich manchmal wirklich aggressiv, weil Gott ist ja auch wieder nur eine Verschiebung der Fragestellung. Und meiner Meinung nach es gibt keine vernünftige Theorie, die den Anfang erklärt, weil der Anfang ist eigentlich immer eine Verschiebung der Fragestellung. Was war denn vor dem Urknall?
Und das stimmt, ja.
Und man könnte das natürlich so sehen, dass die Zeit, also man könnte es, also Bertrand Russell hat es mal so erklärt, dass die geometrische Reihe hat auch keinen Ursprung. Also du kannst immer kleiner gehen, ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel und dann näherst du dich ja immer der Null an. Du hast dann irgendwann ein Millionstel, ein Milliardstel, dann ein Zwei-Milliardstel und so weiter und so weiter. Du kommst aber nie bei Null an. Und so könnte es ja bei der Zeit theoretisch auch sein, dass die Fragestellung schon komisch wäre. Okay, ich schweife jetzt schon komplett kurz mal ab.
Ja, ist doch gut. Und aber ich meine, wenn die Zeit jetzt auch ein Kreislauf wäre, auch dann könnte es ja...
Aber die
ja
Zeit ist ja geradlinig. Das sieht man in der Uhr, die Zeiger sind gerade.
Ah ja, okay.
Und deswegen muss die Zeit ja auch gerade sein.
Ja, ja. Nee, aber mittlerweile ist ja auch digital.
Ja, nee, also das mit der Zeit, wie die abläuft, das ist auch natürlich spannend. Ich habe auf jeden Fall neulich mal eine witzige Theorie gehört, dass das Universum vielleicht kurz nach der Entstehung mit einem anderen Universum zusammengestoßen ist. Und es gibt wirklich Physiker, die das ernsthaft diskutieren.
Und da kommt das Leben her?
Nee, gar nicht. Wir waren nie in dem Kontakt, bloß das erklärt gewisse Eigenschaften unseres Universums, kann man damit erklären, dass es
da mal haben mit sich dann einem, so Schockwellen übertragen oder sowas.
Da gibt es jetzt einen sogenannten Cold Spot an der Stelle, da ist das Universum unerklärlich kalt. Das ist kälter, als man
mit allen Theorien... Weil es ja diese kosmische Hintergrundstrahlung gibt und die ist da nicht so...
Die ist noch kälter.
Okay,
wie auch immer.
Sehr, sehr verrückt. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo kommen wir her, dann würde ich das erstmal auf das menschliche Leben beziehen, diese Frage. Und dann würde ich natürlich ganz klassisch sagen, wir sind aus dem Urtümpel gekrochen und dann haben sich unsere Flossen in Füße verwandelt oder in Tatzen und dann irgendwann sind wir auf die Bäume geklettert und dann haben wir das Feuer erfunden und dann auch das Bierbrauen und jetzt sind wir halt hier.
Ja, genau. Jetzt können wir endlich mal wieder unseren Lieblingsphilosophen zitieren, Douglas Adams. Der sagt dann, wie geht es denn nochmal, was bisher geschah? Und am Anfang, wie geht es dann? Sind die Menschen von den Bäumen runtergegangen oder so? Und viele waren darüber sehr erbost und meinten, es sei ein Schritt in die falsche Richtung. Und manche, die Hardliner, meinten, es war schon ein Fehler, aus dem Wasser zu kommen. So fängt der zweite Band von Der Anhalter durch die Galaxis an. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal auf den Urknall zurück. Weil, was ich interessant finde, ist, dass ich finde, die Urknalltheorie, das ist ja so abgedreht. Und wir nehmen das alles einfach so hin. Wir sagen, ja klar, macht voll Sinn. Die Physiker sagen das. Wir haben uns da so dran gewöhnt an diesen Urknall, dass wir das gar nicht mehr komisch finden. Und ich erinnere mich halt mal, wie ich da so drüber geredet habe. Und dann, wenn man dann über irgendwelche Mythen redet, dann kommt es einem komisch vor. Weil die ganzen
Aber Mythen waren früher ja auch normal, in Anführungszeichen.
Ja, genau. Und wir finden es jetzt aber komisch, wenn der Geist Gottes über dem Wasser schwebt und die Erde war wüst und leer.
Ja.
Oder wenn wir was mit Gaia und Uranus, das finden wir alles komisch.
Deswegen, aber der Urknall, den kann man ja auch nicht richtig verstehen. Kannst du ihn mal kurz erklären?
Ich weiß nur, dass also der Urknall ist so, dass das ganze Universum war irgendwann mal vor 13,8 Milliarden Jahren, so grob, plus, minus, wie viel auch immer, an einem relativ kleinen Punkt konzentriert. Und da war
also klein heißt so groß wie ein Stecknadelkopf, habe ich irgendwie im Ohr.
Vielleicht,
oder noch kleiner.
Also, das kann man auch gar nicht so genau festlegen. Das Interessante daran ist, dass ab einer Zeit von ungefähr 5 mal 10 hoch minus 44 war es, glaube ich.
Okay, also
die Planck-Zeit ab dem Moment
kann
man mit der klassischen Physik das alles nicht mehr beschreiben, weil alles zu klein und zu eng ist und man kann nicht mehr Relativitätstheorie und Quantentheorie getrennt voneinander betrachten. Das geht nicht mehr. Mhm. Man weiß nicht, was da war. Da gibt es ganz viele verschiedene Theorien, aber man kann dazu nichts sagen. Das ist unmöglich.
Also der Begriff Knall deutet ja darauf hin, dass es wie so eine Explosion ist und da ein unglaublicher Druck geherrscht hat, weil alles so eng war.
Das liegt daran, dass kurz nach Beginn des Universums laut der Theorie das eine Superinflation gab, da hat sich das sehr schnell ausgebreitet. Manchmal war es alles ganz eng zueinander und dann zwischen 10 hoch minus 43 und 10 hoch minus, was weiß ich, 35 Sekunden, was einfach keine Zeit ist, hat sich es halt ganz arg schnell ausgebreitet.
Das ist wie bei einer Sektflasche, wenn der Korken rausknallt.
Ja, genau, dann, nur das mit dem Geräusch, das weiß ich jetzt noch nicht. Wie auch immer, ich finde die Theorie, wenn man sie nicht so oft gehört hätte, würde man sagen, habt ihr einen Vogel? Das ist doch voll der Quatsch.
Ja.
Das ist doch, und ich habe, also ich komme deswegen drauf, weil...
Es gibt ja auch viele Kritiker von der Theorie.
Ja.
Sagen ja nicht alle, dass das unbedingt so gewesen sein muss, aber es ist wahrscheinlich die am ehesten sich verbreitet hat, wo die allermeisten sagen könnten, wir lassen es jetzt mal dabei.
Also da kann ich jetzt mal wieder einen Physiker zitieren, der heißt, wie hieß er mit Vornamen, McLaughlin auf jeden Fall, der hat selber einen Nobelpreis der Physik mal gewonnen für den Quanten-Hall-Effekt, was auch immer das ist, weiß ich selber nicht. Und der sagt, er hat keinen Bock mehr auf dieses ganze religiöse Gequatsch von Urknall und so weiter, das ist alles nur, wo kommen wir her und das ist für ihn nicht Physik. Mhm. Weil Physik ist, ich mache ein Experiment und schaue, ob das klappt oder nicht. Und das kann ich beim Urknall nicht machen.
Mhm. Man spricht ja auch von der Kosmologie.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu weit auf diese, das wäre ja eigentlich schon Wissenschaftskritik, was man betreiben könnte, habe ich eigentlich schon Spaß dran, aber...
Aber es ist ja ein schöner, also auch da wieder die, ja, das Phänomen, dass unerklärliche physikalische Phänomene in eine verständliche Sprache übersetzt werden. Und das funktioniert, indem man ich nehme jetzt bewusst den Begriff Mythen, erzählt, die dann wiederum verstanden werden. Man kann jetzt auch sagen, Geschichten erzählt. Und das, der Begriff Urknall, also auch das Wort ist eigentlich ziemlich gut erstmal. Weil man kann sich was,
eigentlich sagen sie auf Englisch.
Ja, okay. Aber man kann sich was Großes drunter vorstellen.
Ja.
Und man hat irgendwie so ein Bild im Kopf, wie so eine Art Explosion im Weltraum, kennt man aus den Star Wars Filmen auch, so ganz grob in der Richtung. Und damit sind Dinge, die anscheinend physikalisch nicht mal mehr berechenbar und beschreibbar sind, dann auf einmal bei uns im Gehirn als Bilder verankert.
Ja.
Und das ist eigentlich die Erzählung von Wissenschaft in Geschichten.
Ja, ist eigentlich
und auch das machen ja Mythen, die oft auch eben Phänomene erklären wollen.
Ja, ist interessanter Gesichtspunkt, weil das zeigt ja fast dann wieder auch die Schwäche von Wissenschaft, wenn die sich dann wieder das brauchen, diese mythische Sprache.
Ja, weil es so kompliziert ist, dass es dann wieder keiner versteht, der nicht Mathe und Physik studiert
hat. Und außerdem wollen sie natürlich Forschungsgelder für das, aber ja.
Ja.
Übrigens, Fun Fact auch noch am Rande, wenn man die Entstehungsmythen der Welt so miteinander vergleicht, ist dieses Bild von einem Urei durchaus verbreitet. Also den gibt's dieses Urei, aus dem alles entsteht. Es gibt es zum Beispiel in der taoistischen Mythologie auch, dass am Anfang gibt es ein Ei, in dem der Gott Panguo geboren wird. Und dann, der kommt aus diesem Ei raus. Und dann, das kommt auch oft, dann trennen sie dann immer Wasser und Himmel. Und das ist eigentlich...
Also Eiweiß und Eigelb.
Nein, Yin und Yang tatsächlich, aber... mit dem Ei passieren dann irgendwelche Sachen, ist egal.
Bei den Orphikern, also den Anhängern des Sängers Orpheus aus der griechischen Mythologie, da beginnt die Welt auch mit einem Ei.
Okay, das ist ein verbreitetes Motiv, also das mit dem Ei. Und warum ist das so? Ist es eigentlich auch wieder logisch? Also
ist halt die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei?
Ja, nee, aber aus dem Ei kommt halt Leben.
Ja.
Und wo das Ei herkommt, ist ja eigentlich egal. Also ich würde sagen, wahrscheinlich war eher das Ei zuerst da, also wenn man, das kann ja ein Krokodil in ein Hühnerei legen oder ein Krokodil in ein Ei aus dem Huhn kommt. Auf jeden Fall, dass man sich das Ei so vorgestellt hat, dass aus dem das alles das Leben kommt, das macht ja irgendwie schon Sinn. Also das sieht man ja laufend. Also du siehst es ja wahrscheinlich öfters, wie ein Hühnchen schlüpft, wie ein Grizzlybär geboren wird, das siehst du ja nicht.
Also das ist auf jeden Fall ein Bild, das in auch verschiedenen Kulturkreisen Menschen sich wahrscheinlich erzählen würden, als zu sagen, es kommt aus einem Messer.
Ja.
Oder einer Gabel.
Oder aus einem Bierfass. Das ist ja nicht so eine.
Ja, Bierfass ist schon hat schon wieder so einen Sektkorken-Effekt fast.
Okay, aber ich finde, man könnte schon auch sagen, dass der Urknall eine Art Ei-Ursprungsmythos ist.
Okay, ja.
Weil und dann wird ja auch wieder getrennt, irgendwie Wasser und Erde, ist eigentlich ein bisschen ähnlich. Ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir den Urknall so akzeptiert haben. Also ich komme deshalb so ein bisschen drauf, weil ich habe mich irgendwann mal vor einer Weile mit jemandem drüber unterhalten, über nordische Mythologie und wie es da losging. Und dann hat die Person gesagt so, was ein Riesenschwachsinn. Und dann habe ich gesagt so, ja, Moment mal, du hast es halt noch nie gehört, diese Geschichte, aber du findest den Urknall, findest du jetzt völlig normal und du bist niemand, wo sich mit Physik groß auskennt, und sagst, die Geschichte der nordischen Mythologie, voll der Quatsch. Und der Urknall, ja, voll logisch.
Okay.
Und wer behauptet, dass der Urknall, dass das alles voll logisch ist, der hat wirklich von Physik gar keine Ahnung. Weil die Physiker selber finden das alles gar nicht mal so logisch. Aber wir sind bloß so Obrigkeitszeugen, wir haben Angst, man hält uns vielleicht für dumm, wenn man das nicht logisch findet. Aber der Urknall, das ist nicht logisch. Das ist viel unrealistischer aus meiner Sicht, wie die Geschichte von dem Gott, der aus dem Ei schlüpft.
Okay, und in der nordischen Mythologie ist es nochmal was ganz anderes, wo halt jetzt wahrscheinlich niemand jemals draufkommt.
Ja, also.
Also da müssen Sie jetzt sehr fantasievoll sein, wo könnte das Universum raus entstanden sein?
Ja, nee,
oder wir halt.
Also bei
das Leben.
Genau, bei der nordischen Mythologie, soll ich es jetzt erzählen schon? Also da gibt es da gibt's viele verrückte Sachen am Anfang.
Oder gibt den Zuhörern noch kurz Zeit, dass sie sich ein, zwei Gedanken machen können. Es ist so das umgedrehte Ding, wie wenn man sagt, denken Sie jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten.
Okay.
Dann denkt man an rosa Elefanten und jetzt denkt man an alles und nichts und
jetzt soll man dran denken, es ist kein Ei. Aber das mit dem Wasser war schon mal nicht schlecht.
Aha.
Und ich zäume das Pferd mal von der Mitte auf. Nur von der Mitte, nicht von hinten. Was bei der nordischen Mythologie spannend ist, ist, dass am Anfang ist nicht ein Gott. Und das ist ja schon mal so crazy. dass es geht nicht mit Gott los. Die Götter kommen erst kurz danach. Die Götter werden erst erschaffen. Und im Christentum, wie ist denn da eigentlich? Die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes webte über dem Wasser. Aber die Erde, die war ja irgendwie schon da. Oder habe ich das irgendwas, was ich dann verstanden? Weil der schafft dann ja auch, der Gott, die Erde, aber die Erde war wüst und leer am Anfang.
Ja, aber davor gibt es ja schon den Gott.
Okay, aber weil das geht doch so los, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser.
Ja, es kommt drauf an, im Alten Testament, meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ist das der Genesis. Anfang?
Ja, ich meine, das ist der erste Satz der Bibel. Tohuwabohu.
Es herrschte, aber das bezieht sich auf die Erde, also habe ich das immer interpretiert. Ja, okay. Und dass eben der Gott schon da drüber steht.
Okay, ja. Kann gut sein.
Also aber im Neuen Testament bei Lukas heißt es dann ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.
Ah, okay.
Aber okay,
ja, also mein dritter ist auf jeden Vorname Fall ist ja Lukas und deswegen mit dem Wort, okay, verstehe. Nee, also das, in der nordischen Mythologie geht es los, dass am Anfang gibt es halt, es gibt im Norden Niflheim, das ist so die kalte Welt, und im Süden Muspelheim. Und in Muspelheim leben
also Nifl und Muspel.
Muspel. Und in Muspelheim leben Muspels Söhne, und das ist eigentlich dieser Surt, dieser Feuergott, der war schon immer, nee, Feuergott, Feuerriese. Dieser Feuerriese mit diesem schrecklichen Feuerschwert, der ist immer da, von Anfang bis Ende, und der ist in Muspelheim,
okay,
im
stopp.
Süden, im Feuerland.
Ah, okay, also die Begriffe sind auch komisch. Nifl und Muspel.
Genau.
Klingt ja irgendwie wie so Haustiernamen, die jetzt irgendein Kind verteilen würde.
Ja.
Stehen die für irgendwas?
Ja, also, ich glaube für Feuer und für Eis, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau.
Nifl, Nebel oder sowas in die Richtung?
Ja, das könnte schon sein. Also es ist nämlich jetzt so in Niflheim.
Also es gibt eine Eiswelt und eine Feuerwelt.
Ja, und es ist wirklich auch so, da steht so, die Eiswelt ist im Süden, nee, ist im Norden natürlich, ist im Norden, und die Feuerwelt ist im Süden. Und jetzt ist es so, dazwischen ist Gugin-Gagab heißt es, das ist die gähnende Leere, da ist nichts.
Gugin-Gagab.
Gugin-Gagab.
Gagab.
Ja, gibt's auch.
Das kann man sich gut merken mit Gap. Ist, Gap,
Gap
ist genau. Doch Gugin Englisch. Gap ist doch ein Loch.
Ja,
oder eine Spalte oder so. Das
sind eigentlich auch zwei Gap. Wörter. Gugin-Gagab.
Ah, okay, die gähnende Leere. Also die sowas wie Chaos oder der große Schlund.
Ja, der große Schlund ist gut.
Okay.
Und dann, okay. Und das ist das Spannende, ist, dass dann kommt eben aus diesem Niflheim, da gibt es dann eine Quelle, die heißt irgendwie Vergelmir. Also schreibt man HW, muss man sich nicht merken, ist egal. Aus der entstammen dann 11 Flüsse und die fließen dann Richtung Süden und transportieren sich mit so giftigen Dämpfe mit.
Okay, Moment, das geht mir jetzt kurz zu schnell. Also wir haben Niflheim, die Eiswelt im Norden,
ja.
Und wir haben Muspelheim, die Feuerwelt im Süden. Okay.
Die Namen sind vielleicht auch gar nicht so wichtig,
dann,
aber wichtig ist, dass
man
weiß,
dass der Eiswelt im Norden
Fluss,
dann nach 11 Flüsse.
Genau.
Okay.
Und die gehen dann, fließen dann nach Süden eben.
Ins Feuerland.
Ins Feuerland,
in die Feuerwelt.
Und erstmal durch die gähnende Leere hindurch. Und dabei, wenn sie in die gähnende Leere hindurch fließen, gefrieren die.
Okay.
Und dann, aber die weiter nach Süden kommen, die fangen dann an zu schmelzen. Und das Interessante ist natürlich, das zeigt auch ein bisschen, wo das alles herkommt. Diese Mythen entstammen ja irgendwie aus Skandinavien und die haben das halt in den Jahreszeiten so gesehen. Erst kommt das Eis von Norden, friert die Flüsse zu und wenn es sich zurückzieht, entsteht was? Leben.
Ja.
Und da entsteht dann dieser Riese, der Ymir heißt, der entsteht dann einfach so aus dem
aus Nichts. Dem verdampften Wasser von den Eisflüssen.
Genau, der entstampft dann.
Okay.
Der entstampft. Der
aber du hast vorher noch gesagt, dass Muspel irgendjemand war.
Genau, Muspels Söhne, das ist dieser, den gibt's, das ist das Komische, das ist also so
gibt's
dieser
da Feuerriese. Dann schon Leute?
Es gibt diesen einen Feuerriesen.
Okay.
Surt heißt der.
Aber
oder auch Muspels, gleiche Wort oder gleiche Bezeichnung. Und den gibt es vor allem. Das ist ein bisschen komisch.
Also der ist dann quasi parallel zu dieser Eis- und Feuerwelt, ist der schon da?
Der ist schon der immer Surt. Da.
Okay.
Genau. Surt ist schon.
Aber der hat keine Schöpferaufgabe, so wie der Gott in der Bibel, der dann.
Nee, im Gegensatz. Spoiler-Alarm, aber in der Ragnarök ganz am Ende haut er alles tot.
Okay.
Der, ja.
Also der kommt nur in Folge 1 und in der letzten Folge vor?
Genau.
Okay, und jetzt kommt dann aus den Flüssen, die dann im Süden verdampfen oder halt ja, wieder warm werden, da kommt jetzt der Riese Ymir.
Ymir kommt dann Ymir raus, genau.
Und der entsteht quasi aus Wasser und Wärme, was ja irgendwie auch Sinn macht, wenn, ja, wenn Leben entstehen, genau, soll.
Okay. Ja, und dann, die Reihenfolge ist jetzt nicht mehr ganz klar, aber es ist passiert dann so quasi gleichzeitig, dass dann auf einmal noch eine Kuh da ist. Und das ist da einfach mein, das ist einfach, ich finde es voll logisch. Also okay, ich finde es viel logischer wie so ein Urknall, dass dann aus dem Eis auf einmal so eine Urkuh, die wird oft auch als hornlos beschrieben, heißt Audhumbla oder Audhumla, das gibt es immer verschiedene Schreibweisen mit seinen Audhumbla.
Eine hornlose Kuh?
Ja, das ist ganz komisch.
Das ist ja voll, voll fies, weil es gibt doch jetzt mittlerweile, also gerade bei Biobauern, die Kampagne, Kühe haben Hörner. Und dass man eben, echt, wenn man, okay, dann auf Bauernhöfen, die eben sich da anschließen, weil Kühen werden oft dann die, ja, Hörner, ja, okay, abgesägt, ja, ja, ne? Damit sie halt leichter zu handeln sind, aber Kühe haben natürlich von Natur aus Hörner.
Ja, das Komische ist,
und deswegen lässt man denen die Hörner dran und es läuft halt auch unter Tierwohl.
Das Komische ist nur, dass diese Kuh, die wird, manchmal von der gibt es auch Statuen, da hat sie dann doch Hörner. Also ist alles so ein bisschen lala.
Okay.
Aber das Entscheidende an dieser Kuh ist, dass aus ihren Veräutern, da fließen die Milchströme und die ernähren eben den Ymir. Weil man kann sich ja fragen, okay, dann ist der da, und der hat ja nichts. Von was lebt der? Mhm. Der braucht ja irgendwas. Und das, dafür gibt es die Kuh.
Also der Ymir ist aber ein männlicher Zeitgenosse?
Naja, der ist geschlechtslos eigentlich so ein bisschen.
Ah, okay. Und die Kuh, weil,
ja, ist Kuh es nur ist, einfach... Die hat ein Euter, die ist, ja, die ist dann weiblich. Genau, okay. Und die kommt halt, die, okay, ist halt einfach da. Das ist, und das, ich finde es super. Und jetzt,
wo steht die, wenn ich kurz fragen darf? Weil es, also es ist ja so, da geht es einfach los und es gibt schon Eiswelt und Feuerwelt und jetzt steht da irgendwo eine Kuh.
Die kommt halt auch aus diesem Nebel, die kommt da auch rausgeschmolzen.
Kann, wie kann man es jetzt vorstellen? Fliegen die durch die unendliche Weite in der Feuerwelt?
Nee, oder, da hast du dann schon auch so, genau, also interessante Schätzung.
Gibt es einen, okay, Boden?
Deine Fragen sind natürlich spannend, weil die sind teilweise nicht beantwortbar, weil diese ganze Geschichte, die ich gerade erzähle, die kommt ja in der Edda, steht ja, also sowohl in der Lieder-Edda steht die drin.
Die schon älter ist.
Genau, als auch in dieser Prosa-Edda von Snorri Sturluson. Und da wird die Geschichte so erzählt, da kommt so ein Wanderer hin und fragt eben die Götter nach dem allen Zeugs. Und der stellt dann auch mal so Fragen. Also es ist so, du bist jetzt der Wanderer und ich der Gott. Und dann fragt der Wanderer immer so, ja, und von was lebt die Kuh dann? Und dann und so weiter. Und dann, ah, okay, beantworten die Götter, ja, das. Aber diese Fragen, die dieser Wanderer nicht gestellt hat, die du jetzt stellst, die kann ich natürlich auch nicht so beantworten, alles, weil in der Edda, also ich, ja, kann das, okay, so halb beantworten, aber ich kann jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Farbe hatte das Fell, das hat dieser Wanderer damals nicht gefragt, diese Geschichte. Nee, auf jeden Fall, die Kuh, da stand schon so ein bisschen Salzstein und das ist wichtig, aber ich muss jetzt noch einen Schritt zurückgehen, weil aus diesem Ymir, der schläft dann und in seiner linken Achselhöhle bildet sich aus seinem Schweiß ein Mann und eine Frau. Das ist das Nächste, was passiert. Gleichzeitig, weil es bisher ist ja noch alles so realitätsnah, dass es noch abstruser wird, zeugt sein rechter Fuß mit dem linken Fuß einen Mann.
Ja.
Das, jetzt macht es Sinn, oder?
Also aus seiner Achselhöhle, aus seiner linken Achselhöhle?
Ja, linke Achselhöhle,
ist aus dem Schweiß. Ähnlich wie die Rippe des Vielleicht. Adam, aus der dann die Eva gemacht wird, da aus dem Schweiß der Achselhöhle entstehen Mann und Frau und aus, ja, den Füßen entsteht ein Mann.
Ja, und das ist jetzt das Komische, jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel verwirrend ist. Es ist so, der aus den Füßen spielt noch eine Rolle. Die in der Achselhöhle kommen nie wieder vor.
Okay.
Die kommen nie wieder vor. Man weiß nicht, was mit denen ist. Und die Theorie ist, dass halt dieser Snorri Sturluson da verschiedene Mythen miteinander verwoben hat und das wird trotzdem immer erwähnt mit der Achselhöhle, weil er die wahrscheinlich nicht so verschrecken wollte, aber die kommen dann mehr vor, die sind nicht mehr wichtig, die wären vielleicht wichtig gewesen, wenn das mit der Kuh nicht passiert wäre.
Vielleicht ist das tatsächlich eine Reminiszenz, also eine, ja, dass er eben den christlichen, weil er hat ja sozusagen heidnisches Gedankengut an christliche Menschen übertragen oder weitergeben wollen,
ja,
dass er das dann so ein bisschen gemacht hat, dass es eben wie in der Bibel Adam und Eva gibt, dass am Anfang eben doch irgendwo ein Mann und eine Frau sind, um das so ein bisschen zu legitimieren, könnte ich, ja, mir,
genau,
vorstellen.
Genau, du hast da wahrscheinlich sogar 100% recht, nur die Adam und Eva-Geschichte kommt Auch noch, später auch noch. Also okay. Da gibt es mehrmals. Also
das haben wir auch schon öfter so Doppelungen.
Dass die Doppelung, eben, das ist normal, genau, dass es okay. immer am Anfang ja. zwei gibt. Und jetzt bei diesem Riese, der gibt, also das muss man sich jetzt merken, der Ymir, der zeugt dann sein rechter und der linke Fuß, die zeugen dann eben miteinander einen Mann, eigentlich einen Riese. Aha. Und manchen Quellen zufolge hat er 6 Köpfe. Der ist erstmal nicht mehr weiter wichtig, der kriegt dann nur noch einen Kind, das dann noch wichtig ist, aber jetzt müssen wir wieder zur Kuh gehen.
Okay, also gut, ja, puh. Es ist echt wild. Ja, es ist wirklich wild. Es ist
wirklich arg wild.
Auf jeden Fall, was cool
aber ist. Es wird gleich wieder schlüssig.
Die Kuh ist auf jeden Fall schon
die
mal cool.
Die Kuh ist der Wahnsinn. Das ist wie ja. die Pizza der italienischen Küche. Das ist der unique selling point der nordischen Mythologie. Hey, ich finde es so gut.
Und wie heißt die?
Autumbla.
Autumbla, die kornlose Kuh.
Wie geht, also ja, ich finde es so gut.
Ah, ich meine, aber das ist
Beste
schon...
Das Beste kommt noch an der Kuh. Das Beste ist halt, dass die nämlich jetzt aus dem Salzstein einen Menschen leckt.
Schon wieder einen Menschen?
Ja, ja, genau.
Okay.
Und deswegen braucht man die aus der Achselhöhle ja nicht mehr.
Mhm.
Weil die Kuh, die
leckt... Die vom Salzstein sind besser als die aus dem Achselschweiß.
Scheinbar. Also die leckt jetzt am Salzstein. Dann ja. am ersten Tag, und das wird jetzt so beschrieben, am ersten Tag erscheint dann der Haupt eines wunderschönen Mannes. Am zweiten Tag war dann auch der Körper frei und am dritten Tag kommt der Mann dann ganz raus.
Sie hatte quasi den Stein wie so eine Art Skulptur abgeleckt und dann...
Ja, der war da drin und den leckt sie okay. halt aus dem Salzstein. Mhm. Und das ist, Buri heißt der und ist ein wunderschöner Mann und das, jetzt haben wir wieder so ein bisschen sowas, was mit vielleicht mit dem Christentum ähnlich ist. Der Buri kriegt dann einen Sohn, der heißt Bor und der Bor kriegt dann mit einer, man weiß nicht, wo die herkommt, mit einer Frau Kinder und das ist Odin. Und jetzt sind wir endlich da, wo wir vielleicht folgen können. Also, okay, für die,
also
die Leute,
Odin kennt man ja, das ist der genau. Göttervater sozusagen, der Götter, der nordischen Götter.
Genau, das ist der okay. Hauptgott der nordischen Mythologie.
Also der jetzt, ja?
Der wird, also sag mal so, ganz einfach, Odins Opa wurde von einer Kuh aus dem Salzstein geleckt. So also, kann man das einfach kurz und knapp. Ich hätte es einfach alles Odin, in einem Satz sagen können.
Ja, Odins Odin Opa. Ist der Nachfahre einer Salzsteingeburt.
Genau.
Die Salzsteingeburt.
Die Salzsteingeburt.
Gut. Ja, krass. Okay. jetzt habe ich doch noch ein paar Fragen okay. zu wie dieser Typ aus der Edda an die Götter. Und zwar, also, da passiert sehr viel parallel und irgendwie manche Dinge sind schon da. Auch dieser ominöse Salzstein.
Ja, das heißt,
die Kuh ist natürlich cool. Aber jetzt, du hast erzählt von diesem riesen Ymir, der aus diesen Flüssen ja. entsteht, wenn die ins...
Der entsteht aus dem Eis, das schmilzt aus den okay. Flüssen. Ja, genau.
Und in welchem Verhältnis stehen der Ymir und die Kuh? Warum sind die parallel auf einmal da?
Das weiß kein Mensch.
Also, aber machen die irgendwas zusammen?
Ja, die Kuh ernährt den. Er ernährt sich. Das ist ja die Frage also von diesem Typ, der Gilfi hieß, also der den Göttern ja. fragt, wie das alles entstanden ist. Der fragt ihn, ja, und dann ist er ein Riese, aber der muss ja von irgendwas leben.
Ah, okay. Und der,
das ist die Begründung davon, dass der nicht verhungert.
Also er trinkt quasi an ihrem Euter und trinkt genau. die Milch.
Genau.
Ich meine, das ist ja eigentlich total sinnvoll, gerade in so einer...
Hey, voll.
Wir hatten schon drüber gesprochen, dass die vielleicht am Anfang noch gar nicht so viel Ackerbau in Skandinavien betrieben haben, aber wahrscheinlich schon Viehwirtschaft hatten. Und dass natürlich dann der Ursprung in Milch, also natürlich auch Tieren als Nahrungsmittel, aber auch in Milch, weil die werden sicherlich schon Käse hergestellt haben, Milchprodukte, dass das natürlich alle ernährt. Das macht
ja, und
dann
eben
ja
nicht, dass mit der Henne kommt vielleicht nicht so viel vor, die hat dann vielleicht mehr Kühe.
Ja, wahrscheinlich, ja.
ja. Also deswegen ist okay. aber gut, das stimmt. Also nochmal, die Kuh brauchst du, um zu erklären, warum der, von was
der
sich
Ymir überlebt.
Überlebt, genau.
Okay. Jo, alles klar. Also sehr wild, sehr, sehr wild. Da passieren ganz viele Sachen parallel und,
ja, und das
doppelt sich auch alles.
Ja, das okay. doppelt sich ein bisschen.
Und das deutet darauf hin, hast du gesagt, dass halt der Snorri Sturluson, der diese Edda zusammengefasst hat, eben verschiedene Geschichten wahrscheinlich kombiniert hat und deswegen ja. ist es auch so verrückt.
Ja, genau. Und der wollte die einfach, der hat nicht gesagt, ich nehme entweder die oder die, sondern ich nehme so ein bisschen beide. Und deswegen, du brauchst nämlich diese, die aus der Achselhöhle, die brauchst du jetzt nicht mehr, weil du hast jetzt ja den Opa von, der wurde ja aus, er hat sich dann entschlossen quasi, dass es mit den Salzsteingeburten weitergeht und nicht mit den Achselgeburten.
Ja.
Das ist irgendwie so. Die sind jetzt wichtig.
Okay. Verrückt.
Okay, also.
Verrückt. Ja, ich versuche es gerade nochmal für mich zu rekapitulieren.
Genau, also ich kann es auch nochmal ganz schnell. Ymir entsteht aus dem Eis, dann kommt diese Kuh. die auch da ist, die ernährt ihn. Dann schläft Ymir, aus seiner linken Achselhöhle entstehen Mann und Frau, die dann egal sind. Seine Füße zeugen miteinander einen Sohn.
Auch geil,
ja. Und genau, der 6 Köpfe hat scheinbar. Dann leckt die Kuh aus dem Salzstein einen Mann, der Burr oder Burri heißt. Und der kriegt dann einen Sohn, der Börr heißt. Und das ist der Vater von Odin.
Okay. Und wie dann dieser Burri und der Börr Söhne zeugen, ist auch nicht ganz klar.
Also weil der, ja der Börr hat eine Frau, die Bestla heißt. Wo das kommt weiß die her? Man. Man vermutet, dass die eine Eisriesin ist, also auch eine Nachfahre von dieser sechsköpfigen Fußgeburt.
Ach okay, also der Typ, das ist dann ein Riese wahrscheinlich, der sechsköpfige, der hat dann genau. Auch Nachkommen.
Der hat Nachkommen, genau.
Aber wo der eine Frau hat, weiß man auch nicht so richtig.
Das weiß man auch nicht so richtig. Aber es kann auch wieder sein, okay. Dass der erste aus den Füßen, dass der wieder so ein Zwitterwesen war, das ja, weiß man alles ja. Nicht so.
Gut, ich meine, am Anfang muss ja irgendwie aus irgendwas entstehen, die Dinge. Es ist ja bei den Griechen auch so, dass Chaos, die gebiert dann einfach die Nacht und das Dunkel und den Eros gebiert sie ja auch. Und die hat ja erstmal auch keinen Gemahl. Ja, sondern erst aus denen, also es gibt quasi so eine, die wird zwar bei jetzt in der griechischen Mythologie als Göttin, also als weiblich dargestellt, aber die hat keinen, also die gebiert die Kinder aus sich selbst. Die hat keinen Gemahl oder keinen Mann. Und hier ist es umgekehrt. Hier haben wir eigentlich eher männliche Wesen. Die Kuh dient nur als Ernährung.
Geil.
Und diese männlichen Wesen sind aber eigentlich streng genommen Zwitter, die eben dann auch irgendwen gebären. Oder aus sich heraus, aus der Achselhöhle halt oder aus den Füßen raus.
Ja, genau. Also der Ymir ist so wahrscheinlich ein Zwitterwesen und dieser Burri eben auch und der Börr dann nicht mehr.
Okay, also wenn man das jetzt mal so in die Science-Fiction übertragen würde, dann hieße das, dass wir Menschen eigentlich aus so einem keinen Mutter und keinen Vater haben, sondern irgendwie im Reagenzglas gezüchtet wurden, wo so ein Salzstein irgend so eine Lösung war. Ja, und dann vielleicht haben uns irgendwelche Aliens gezüchtet und dann sind wir auf die Erde gekommen. Und dann haben die halt gesagt, gut, damit die da alleine weitermachen können und immer Reagenzgläser brauchen oder irgendwelche Labore,
also das
machen halt Mann und Frau und dann wird das Leben schon weitergehen.
Also ich finde es komisch, warum die das mit der Kuh nicht hinterfragt haben. Also
weil, wo die Kuh herkommt.
Ja, das mit der Kuh, das ist ja schon das Komische. Die kommt da wirklich so einfach so, tata, hier bin ich, warum?
Das checkt man nicht. Wo geht die dann eigentlich hin? Was ist mit der später?
Das ist auch eine gute Frage. Der Tierschützer in dir ist aktiv. Das ist gut, weil über die andere weiß man ja alles, was weiter passiert. Das ist... Vielleicht müssen wir noch durchlaufen, oder?
Ist die Kuh dann, die kommt nie wieder vor?
Die Kuh kommt nie wieder vor, ne? Das ist ein bisschen...
Ah, okay.
Vielleicht ist die noch da irgendwo außer.
Aber das wäre jetzt mal interessant, weil wenn es halt schon... Deswegen habe ich ja vorher gefragt, wo steht die? Weil wenn die jetzt auf dem...
Die steht auf dem Salzstein, ja. Oder auf diesem Salzstein, da steht
die. Wenn es schon eine Erde gäbe, dann könnt ihr ja irgendwo langlaufen und dann vielleicht, keine Ahnung, sich verwandeln oder so, oder zu irgendwas werden.
Ja.
Aber es gibt ja wahrscheinlich noch keine Erde.
Es gibt ja bloß dieses Feuer und Eisland und die Leere.
Puh. Ja, aller Anfang ist schwer, tatsächlich.
Jetzt ein bisschen was muss ich schon noch weiter erzählen.
Ja, genau.
Also ich müssen, glaube nicht alles zu Ende erzählen, weil dann...
Aber irgendwie wie eine Erde entsteht oder sowas
genau, in die Richtung. Genau, aber... Ja, doch, komm, ich zieh's durch kurz. ja, also, als nächstes passiert dann, dass aus Odin wird geboren mit 2 Brüdern. Und das ist auch schon mal wieder ganz komisch. Der hat dann diese... Oh, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie sie heißen. Fili und Fee heißen die, genau. Und da gibt es halt auch wieder Theorien, dass das eigentlich alles der gleiche ist, dass es eigentlich nur einer ist. Dass es einfach nur so eine Dreifaltigkeit ist so, oder 3 verschiedene Charaktereigenschaften von Odin. Dann gehen wir aber mal auch separat nochmal auf Odin ein. Also es ist Odin und seine 2 Brüder, so heißt es halt. Es ist sogar noch viel, als ich erzähle die... Die verwirrende Geschichte erzähle ich ja gar nicht. Das ist halt die, das ist halt die einfache.
Das soll uns reichen für
das ist halt die didaktische Reduktion hier alles schon.
Ja, ist gut.
Okay,
ist gut.
Und die bringt den Ymir dann halt natürlich um.
Ist ja halt klar. Okay, wieder der Vatermord, der klassische.
Ja, genau. Das, also das so ist ja nicht mal der Vatermord, das ist ja quasi der Stiefsohn von der Ur-Oma.
Das ist ja der Ernährer. Die sind ja die Salzstein-Nachfahren.
Das sind ja Salzstein-Nachfahren.
Aber hat der Ymir denen irgendwas Böses getan? Weil in der griechischen Mythologie ist ja so, dass der Kronos seine Kinder verschlingt.
Nö, ich glaube nicht. Weil er
Angst hat, dass sie ihn stürzen.
Nö, irgendwie nicht.
Und warum bringen die den Ymir dann um?
Weil sie Arschlöcher sind? Keine Ahnung. Die hatten halt
Bock. Die 3 Brüder wollen gleich mal ihre Macht beweisen und die Welt, was auch immer sie zu dem Zeitpunkt ist, beherrschen.
Genau, und dann bringt sie den um. Oder und was passiert dann? Jetzt ist nämlich natürlich, die Grausamkeit nimmt nur noch lang kein Ende.
Also jetzt muss ja die Welt entstehen. Und das heißt,
erstmal muss die alte Welt in den Arsch gehen eigentlich.
Okay.
Und zwar, aus dem fließt so viel Blut raus, dass alle Ertrinken, die bisher da sind, ob die Kuh ertrinkt, weiß ich nicht.
Ah, okay, da ist die Kuh wahrscheinlich.
Vielleicht steht da auch ertrunken.
Ja.
Das ist natürlich tragisch. Also, vielleicht ist das eine neue Theorie der nordischen Mythologieforschung. Nee, also wer auf jeden Fall ertrinkt, sind diese Nachkommen dieser Fußgeburt. Das sind ja Eisriesen alles schon. Und da ertrinken alle, bis auf der Sohn dieser Fußgeburt. Also dieser Ymir hat ja die Fußgeburtssohn und der hat wieder einen Sohn. Und der Sohn, der entkommt mit einer Frau
auf einem
Boot. Und das ist so eine Sintflut-ähnliche Geschichte.
Okay.
Und die entkommen. Und das heißt, alle Eisriesen entstammen quasi von dem einen, der diese Blutflut überlebt, stammen die alle Blutflut, ab.
Ja, gut. Also das ist wie in der Arche Noah, von jeder Sorte ein Paar überlebt. Zumindest mal Eisriesen und dann der Odin muss ja überleben,
genau.
Weil den gibt es ja später auch.
Genau, aber was wir jetzt nicht haben, nämlich...
Und Kuh wissen wir nicht, wo die dann
genau, und was wir auch nicht haben, wir haben jetzt gerade noch keine Menschen.
Stimmt, ja.
Die entstehen nämlich jetzt erst jetzt. Und zwar findet dann Odin und seine Brüder, die finden dann irgendwie so Treibholz am Ufer. Und daraus schnitzen sie den Mann und Frau und die heißen Ask und Embla. Und das ist auch, da denken auch, ich weiß, Adam und Eva. Weiß man nicht, es gibt nicht so viele Anhaltspunkte. Und die entstehen halt aus Holz irgendwie. Und da gibt es auch wieder Theorien ja mit dem Holz, weil Bäume waren aufrecht und Tiere. Und das ist da, das sind auf jeden Fall die ersten Menschen. Und
sonst werden Menschen oft aus Lehm gemacht.
Ja.
Tier aus Holz.
Da gibt es auch noch eine Alternative, egal. Auf jeden Fall, dann machen sie aus Ymirs Körper, aus dem Fleisch machen sie die Erde, aus dem Blut machen sie die Meere.
Das machen die aktiv.
Das machen der Odin und seine Brüder, die machen das aktiv. Aus seinen Knochen machen sie die Gebirge, aus den Zähnen die Steine. Dann finden sie aus seinen Haaren die Bäume. Dann finden sie noch Würmer im Fleisch, aus denen machen sie die Zwerge oder Maden aus dem Fleisch. Und dann ist eigentlich noch einer meiner Lieblingsdinge, aus den Wimpern machen sie dann Midgard. Also eine Festung für die Midgard ist eigentlich so das Reich der Menschen. Und das machen sie aus den Wimpern. Da wohnen, wo die Menschen wohnen, beschützt gegen alles andere, ist aus den Wimpern. Und dann nehmen sie seine Schädeldecke, stellen die auf, das ist das Himmelsgewölbe. Und das wird aufgestellt, das finde ich auch noch ein guter Fun Fact, auf vier Zwerge, die da stehen an den Ecken. Und die heißen Nordri, Sutri, Estri und Vestri.
Okay.
Die hießen dann wirklich schon so. Das Himmelsgewölbe steht auf diesen vier Zwergen. Und dann nehmen sie
das
noch.
Das sind quasi wieder Atlas, die müssen das halten.
Genau. Sind halt vier zu viert.
Ja.
Dann gibt es auch wieder so aus dem Feuer von Muspelheim, diesem Feuerland im Süden.
Ja.
Da ist das dann, da sind dann so ein bisschen die Sterne draus. Und dann gibt es noch aus dem Hirn von diesem Ymir werden da noch die Wolken gemacht.
Okay. Und okay.
Dann war es das so mehr oder weniger.
Ah ja, verrückt. Also die Wolken aus seinem Gehirn?
Ja.
Die Gedanken sind frei, fällt mir da noch ein. Die fliegen dann rum, die Wolken. Okay, und da kann man ja auch immer alles drin sehen. Wenn so Wolken am Himmel fliegen, kann man ja auch verschiedene Gedanken.
Also die Erinnerungen, halt, wenn das aussieht wie ein Fisch.
Oder wie so Ideen, wie so Gedanken, die dann im Himmel sich auch verändern, weil Gedanken ja auch dann vielleicht etwas langsamer sind bei so einem Riesen. Ah, voll interessant. Aber das ist ja eigentlich das beste Beispiel für Nachhaltigkeit in der Mythologie. Also der komplette Riese wird verwertet. Da wird ja nichts übrig gelassen.
Ja, stimmt.
Das ist voll super. Also selbst die Knochen, selbst die Maden werden zu Zwergen, die dann wiederum die leben ja so in der Erde, die Zwerge. Das ist
ja, stimmt.
Also der wird eigentlich komplett verwertet und neu aufgebaut. Das ist super.
Ja,
das finde ich auch. Das hat eine sehr gute CO2-Bilanz auf jeden Fall.
Ja, ist gut.
Und da fällt mir nur ein, mir hat mal ein Bekannter, der Arzt ist, hat mal erzählt von einer Vorlesung in der Uni. Und dann hätte der Professor halt so ein Bild gezeigt mit verschiedenen, was sehen Sie hier? Ja, so Knochensplitter, was sehen Sie hier? Haare, was sehen Sie hier? Ja, so ein Hautfetzen. Ja, haben Sie eine Ahnung, was das ist? Nee. Und dann hat er rausgezoomt und dann war es Mortadella.
Okay.
Und es gibt ja bei, es gibt ja bei, ja, diese Wurst, die ist dann oft mit so Pistazien genauso bespickt. Und es gibt ja das schöne Sprichwort von Bismarck, dem bekannten deutschen Politiker, nach dem gefühlt jeder Turm benannt ist in Deutschland, der gesagt hat, die Menschen können gut schlafen, wenn sie zwei Dinge nicht wissen. Wie Gesetze gemacht werden und wie Wurst gemacht wird.
Aber, okay, das könnte ich nicht, aber es gefällt mir.
Aber jetzt schläft man auch gut, wenn man nicht weiß, wie die Welt gemacht wurde aus diesem Ymir, weil der ja komplett zerlegt wurde. Alles klar.
Ja, aber wie, aber also was, also jetzt mal, denk mal wirklich ernsthaft drüber nach. Wenn du jetzt weder die Urknalltheorie kennen würdest, noch diese Geschichte.
Also die
ich,
jetzt?
Ja, ich wüsste jetzt nicht, was absurder ist. Also ich finde, die mit der Kuh, die Urknallgeschichte habe ich auch schnell erzählt, natürlich, weil mehr kann ich mir nicht merken. Ich konnte mir vom Urknall ja bloß die erste halbe Sekunde nicht mal merken. Weil
Das geht ja weiter, dass das Universum sich ausdehnt und so.
Da kann passiert man jetzt, da so viel und dann braucht man Supernovas und dann braucht man was weiß ich was. Und die Geschichte, guck mal, ich kann es mir merken, das mit der Kuh und dem Salzstein und das ist auch, sind schöne
also
Bilder.
Also wenn ich es jetzt rein metaphorisch vergleiche, dann ist natürlich der... Es ist leichter, erstmal sich so einen Urknall vorzustellen, weil das ist eine große Explosion, zack, das dehnt sich aus, fliegt auseinander. Und jetzt, das waren so viele Zwischenschritte in der nordischen Mythologie.
Ja, geil.
Gut, die Namen habe ich jetzt eh wieder vergessen. Wie heißt dieses, das interessiert mich ja sehr, dieser große Schlund, dieses Loch.
Gugin-Gagab.
Gugin-Gagab, das gefällt mir sehr gut.
Das gefällt mir auch sehr gut, aber Audhumbla gefällt mir noch besser eigentlich.
Ja, die hornlose Kuh.
Gugin-Gagab.
Ja. Aber ja, klar, also wenn ich jetzt ein Kind in Skandinavien vor 1000 Jahren gewesen wäre, dem man sowas erzählt hätte, glaube ich, hätte es für das Verständlichste der Welt gehalten.
Ja, schon.
Weil gerade auch die Kuh, ja, und dann irgendwie, das passt schon. Und klar, es macht ja auch Sinn, irgendwas muss ja dann, wo kommt die Erde her, ja, woraus entsteht es halt.
Es war halt ein Riese, klar.
Nimm halt das, was da ist. Ja, super effizient, ja.
Und im Süden ist heiß, es macht irgendwie auch Sinn, irgendwie so ein bisschen so.
Ja.
Also, im Norden ist so kalt, so diese Welten. Ja. Und Flüsse gibt es da, die kommen auch, vielleicht macht das aus, vielleicht kommen die Flüsse, ich weiß gar nicht, Norwegen, ob die da alle eher von Norden kommen, könnte ja auch sein, was weiß ich, was welche Richtung die haben, aber vielleicht hat es damit zu tun.
Ja, oder die haben vielleicht auch gemerkt, dass sie irgendwann weiter nach Norden nicht mehr weiter können, weil da die Arktis ist, das ewige Eis, und haben gesagt, merkt, okay, je weiter die nach Süden kommen, desto...
Also ich finde, vieles ist halt Gewohnheit, also wirklich, und wir sind so gewohnt, in dieser technologisierten Welt zu leben, in dieser alles erklärbar physikalisch, und ich... Wir haben in der letzten Folge schon davon, dass diese Unerklärbarkeit irgendwie auch so ein bisschen und diese, dass es nicht so scharf ist, hat auch seinen Reiz.
Mhm.
Dass es nicht so eindeutig ist. Das hat ja auch Vorteile.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Bild, was man sich da im Kopf machen kann. Sehr buntes Bild auch irgendwie.
Ja, man kann sich es plastisch vorstellen auch.
Ja. Und interessant ist auch eben dieser Dualismus am Anfang zwischen Eis und Feuer.
Ja. Und du hast dann auch so ein bisschen Wasser drin quasi eigentlich auch schon.
Das du hast ja vorher schon Yin und Yang erwähnt oder das Ei, das ist dann auch für Wasser und
ich glaube, ich kann es jetzt doch noch eins noch erwähnen, weil das macht es dann komplizierter, sondern leichter. Es gibt noch eine Version halt in der Lieder-Edda, wo die Kuh nicht vorkommt, was halt schade ist natürlich, aber da ist das alles viel einfacher. Da ist einfach Odin und seine zwei Brüder, die heben einfach so das aus diesem Gugin-Gagab dann quasi die Erde empor. Mhm. Einfach aus dem Wasser, da stand irgendwie Wasser und die heben das dann irgendwie raus.
Mhm.
Und das war's.
Ich glaub,
und es gibt Leute, die sagen, dass das eigentlich schon voll viel Sinn macht, weil es gibt viele Mythen, gerade so indogermanische Mythen, in denen das sehr gängig ist, dass die Erde aus dem Wasser emporsteigt.
Mhm.
Und das ist die Alternative.
Ich kann mir vorstellen, dass der Snorri Sturluson, der diese Edda geschrieben hat, und ja wahrscheinlich die Version dann auch, oder der hat es ja sogar drin.
100%, ja.
Der Kandidat, der hat wahrscheinlich deswegen die Kuh nochmal reingenommen, weil er ja diesen Frager hat, der immer die Götter fragt, wie ist das entstanden? Dann fragt er vielleicht, oh ja, und wo kommt das her? Und dann muss er halt irgendwie antworten, hat er gesagt, ja, das kommt halt von dem riesen Ymir, den sie da zerlegen und dann seine einzelnen Teile wieder neu zusammenbauen. Als wäre es so eine Art... Weil sonst wäre es halt zu schnell vorbei gewesen. Vielleicht war das aus dramaturgischen Gründen, dass es ein bisschen...
Aber wahrscheinlich hat schon irgendjemand auch, wahrscheinlich gab es in irgendeinem Dorf auch die Geschichte.
Ja, okay.
Also die Geschichte ist natürlich, es gibt noch dann, ich mache es nur ganz, ganz, ganz kurz, entsteht noch Tag und Nacht entsteht noch.
Mhm.
Das ist noch ganz interessant, dass Nacht, das sind auch Götter, die heißen Not und Dark. Und Dark, Not ist eine Göttin und die reitet auf dem Pferd dann. Und das Pferd, das sappert quasi über Nacht, so das ist am nächsten Morgen das Tau auf den Wiesen. Ah, ja. Das ist das Sapper von dem Pferd von der Nacht.
Ja, auch wieder Körperflüssigkeiten. Guck, da wird wirklich alles
verwertet.
Verwertet, ja.
Ja, und dann gibt es noch Sonne und Mond. Das sind auch noch zwei Geschwistergötter. Die heißen Mani und Sol. Also Mani ist der Mond und Sol die Sonne. Und die sitzen auch auf so Wägen, die gezogen werden von Pferden und heizen damit über den Himmel. Und dann fragt der Frage, warum sind sie so schnell? Weil die werden nämlich von Wölfen verfolgt. Und das ist auch jetzt schon ein Ausblick dann auf die letzte Folge zu den Themen. Weil bei der Ragnarök, dem Untergang der Welt, werden diese Wölfe die einholen und verschlingen. Und das ist so, und das wurde, haben die dann auch noch schnell. Also das wollte ich.
Ja, ich glaube, das wird jetzt zu viel.
Nee, genau, aber nur, dass das einfach auch Götter sind. Die Nacht, der Tag, der Mond und die Sonne sind alles Götter, die sie auch noch bewegen. Das haben die am Anfang auch noch gemacht.
Okay, das sagt ja schon Cäsar, dass die Germanen nur eben das Sonne und Mond und das Feuer als Götter verehren würden. Passt ja damit dann fast ein bisschen überein mit dieser Entstehungsgeschichte.
Ja, wobei die Griechen
haben ja auch. Da fehlt natürlich ganz viel, klar.
Die Griechen hatten ja auch ihren Phaeton.
Ja, ja, klar, das macht ja auch Sinn, dass alle die Sonne und den Mond verehren. Aber cool, okay, dann haben wir auf jeden Fall mal die ersten.
Hast du checkt?
Also wo die,
soll ich dich noch abfragen?
Ah, nee, wir lassen es mal.
Aber ist schon crazy.
Und dann wissen wir aber auf jeden Fall, wo dann die Wesen alle herkommen.
Ja, wobei man weiß es nicht ganz genau, aber das ist dann.
Aber der Odin ist auf jeden Fall schon mal da.
Der Odin ist da und es sind schon mal irgendwelche Zwerge da. Was Zwerge genau sind, ist nicht klar. Und dann es gibt noch ein paar Sachen. Es gibt tatsächlich auch Sachen, die sind. Also die werden auch nicht klar.
Ja.
Also
ja,
gut, das ist ganz klar. Es ist klar, dass vieles
bleibt.
Genau, Menschen wissen wir noch, Ask und Embla. Ask und die ersten Menschen auch wieder so zwei. Also wir haben momentan haben wir Götter, Menschen, Zwerge, eine vermisste Urkuh und dann noch diese Eisriesen und dann haben wir immer noch den, darf man nicht vergessen, da vergisst man leider leicht, diesen Surt, diesen Feuergott in Muspelheim.
Okay, der dann im allerletzten Kapitel wieder
kommt. Der kommt am allerletzten, das ist wie Dings, wer sagt das, Tschechow, wenn im ersten Kapitel ein Gewehr an der Wand hängt, dann wird es im dritten Akt abgefeuert und dieses tschechowsche Gewehr ist quasi dieser Surt, der wird jetzt erwähnt, nie wieder, aber der wird am Schluss abgefeuert.
Das ist quasi das Damoklesschwert der nordischen Mythologie, das über allem droht. Ja, okay, gut, dann haben wir, also ich hätte ja als Odin dann ein Schild aufgestellt oder so an jede Berg, an jeden Baum gehängt, diese Kuh wird vermisst, die hornlose Kuh.
Genau, wer Belohnung, dem Finder.
Genau, wer sie gesehen hat, bitte hier und hier anrufen, weil die Kuh ist natürlich sehr
aber geil. Die braucht man es ja auch natürlich nicht mehr, weil jetzt ja dieser Ymir tot ist.
Schade,
schade.
Okay.
Gut, jetzt müssen wir es erstmal verdauen alles,
glaube ich. Das müssen wir jetzt echt verdauen und fürs Verdauen müssen wir erstmal was essen.
Das machen wir.
Und wir machen eine leckere vegetarische Lasagne.
Wunderbar.